ARD. Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute: Das Jahr 2026 ist wenige Tage alt, ein guter Anlass für uns, vorauszuschauen. Wie wird sich der Hamburger Hafen in den kommenden 12 Monaten entwickeln? Was bewirken äußere Einflüsse in Schifffahrt und Häfen?
Und wie wirken sich die neuen Verhältnisse in den Hamburger Hafenunternehmen aus? Zum Beispiel nach dem Einstieg der Reederei MSC beim Hafenbetreiber Harla.
Wie steht's eigentlich um die Werften in Deutschland, die gerade mal wieder in einem gigantischen Umstrukturierungsprozess sind? Da tun sich neue Partner zusammen und der Staat, der mischt hier auch noch mit.
Das sind nur drei der Themen, die wir in diesem Hamburger Hafenkonzert diskutieren wollen. Wir haben dazu drei der renommiertesten Hamburger Wirtschaftsjournalisten und Journalistinnen eingeladen. Deren Fokus liegt auf Schifffahrt, Häfen und Klima.
Das maritime Jahr 2026, Chancen, Risiken und Erwartungen. Wir blicken gemeinsam auf die vor uns liegenden 12 Monate. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3714. Ich bin Kerstin von Stürmer.
Und ich, Dietrich Lehmann. Moin.
Wir sind Hamburg. Hamburg.
Hamburg. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 und wir wollen in dieser Sendung schauen auf das Jahr 2026, das vor uns liegt. Wir wollen fragen, was tut sich in der maritimen Wirtschaft, was tut sich in Hamburg, im Hamburger Hafen? Also quasi der Blick in die große Schneekugel, in das Unbekannte, was da kommt, vielleicht auch in das Bekannte. Und dazu haben wir uns Experten hier im Studio eingeladen. Drei Journalistinnen und Journalisten, die sich mit der maritimen Szene beschäftigen. Und das tun sie seit vielen Jahren. Das heißt, sie wissen ganz genau, wovon sie sprechen.
Allen voran natürlich Katrin Lau. Katrin Lau ist Chefredakteurin der maritimen Publikation Schiff und Hafen und Ship und Offshore. Katrin Lau, wir duzen uns, das tun wir hier bei allen Kollegen. Vielleicht kannst du einmal kurz erläutern, was ist das für eine Publikation?
Genau, also Schiff und Hafen, Ship and Offshore sind maritime Fachpublikationen rein im B2B-Sektor. Also man kann uns nicht am Bahnhof kaufen, sondern das sind reine Abo-Publikationen für den maritimen Markt. Also wir erstellen die Informationen in unseren Magazinen, natürlich auch Websites, damit, wir sagen immer, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in der maritimen Branche ihren Job besser machen können. Also was gibt es für neue Technologien in der maritimen Wirtschaft? Was gibt es für neue Motoren? Was können wir machen, um Klimaziele zu erreichen? Also wir gucken auch anders als Kollegen, die wir auch im Hause haben, nicht so sehr auf die Logistik, sondern mehr auf die Technologien, auf die Sachen, die im Schiff, in den Häfen verbaut werden.
Das ist ein Bereich, der nach wie vor sehr männerdominiert ist. Was fasziniert dich besonders daran?
Also es ist natürlich so, die Schifffahrt, die maritime Branche ist ja allumfassend. Das merken wir in der normalen Gesellschaft immer nur, wenn was nicht klappt. Wenn ein Containerschiff im Suezkanal quer liegt. Natürlich auch zur Covid-Pandemie. Aber im Prinzip ist natürlich die maritime Branche, die Schifffahrt, allumfassend. Der gesamte Bereich in der Wirtschaft ist davon betroffen. Es ist eben nicht nur die Technologie, die ist spannend, das ist toll, was wir da gerade auch in Deutschland und Europa alles machen können. Aber es ist eben viel, viel mehr. Es ist Logistik, es ist Energieversorgung, es ist Sicherheit natürlich, glaube ich, auch ein Thema, über das wir heute sprechen werden. Und dementsprechend gibt es immer wieder neue Themen, die mich auch in meiner Rolle daran faszinieren.
Im Studio zu Gast ist auch Eckhard Arndt. Eckhard Arndt, du warst bis zum vergangenen Jahr Chefredakteur des täglichen Hafenberichts, kannst dich aber von der Arbeit und von dem Thema nicht trennen. Und das ist gut so, denn Expertise wird gebraucht, deine Expertise. Du schreibst jetzt als Chefredakteur für die Zeitschrift Leinenlos. Was ist Leinenlos?
Ja, moin erstmal. Leinenlos ist das Organ des Deutschen Marinebundes. DMB, der hat seinen Sitz in Laboe, dort wo auch das große Marine-Ehrenmal ist. das in diesem Jahr übrigens 90 Jahre alt ist. Der Verband seit 1891 bestehend und Leinenlos ist sozusagen das Organ des DMB mit seinen knapp 10.000 Mitgliedern bundesweit. Da in dieser Publikation berichten wir über alles, was in der maritimen Community, sage ich jetzt mal etwas verkürzt, vorhanden ist. Also graue Schifffahrt, Handelsschifffahrt, Schiffbau, die Häfen, das große Thema maritime Sicherheit. Katrin, du hast es eben auch schon mal als großes Stichwort genannt. Natürlich die klassische Mitgliederberichterstattung, die müssen sich ja wiederfinden. Die verschiedenen, der DMB wird getragen durch eine Vielzahl von sogenannten Marinekameradschaften. Das klingt ein bisschen alt, aber okay, der Verband ist eben auch sehr traditionsbewusst und traditionsreich.
Traditionsbewusst, traditionsreich, aber gerade in Zeiten wie diesen ist das Interesse wohl riesengroß, könnte ich mir vorstellen.
Auf jeden Fall. Und gerade eben dieses, ich denke, dieses Stichwort werden wir hier auch im Rahmen der Diskussion hier noch weiter vertiefen. Maritime Sicherheit ist natürlich mit Händen zu greifen. Und das Bittere ist natürlich, wir müssen jetzt auch mit den Händen dahin greifen, wo wir gedacht hatten, da müssen wir gar nicht greifen, wenn man die aktuelle politische Lage nimmt.
Im Studio auch zu Gast Olaf Preuß, last but not least. Olaf Preuß hat, glaube ich, wenn ich das so richtig nachvollziehen kann, eine Karriere im journalistischen Bereich hinter sich, wo du eigentlich fast kein Blatt ausgelassen hast. Also es gibt keine maritime Publikation, keine wirtschaftspolitische Publikation, wo man sagen kann, da warst du noch nicht. Was war für dich so das Highlight, wo du sagst, da bin ich besonders gerne eben auch im maritimen Bereich aktiv, weil das ist ja auch so dein Steckenpferd.
Moin, ja, im maritimen Bereich, im Grunde ist es die Welt am Sonntag und vorher auch das Abendblatt, wo ich zu dem Thema am intensivsten arbeiten konnte, weil die beiden Blätter oder die beiden Publikationen der maritimen Wirtschaft in Hamburg und international natürlich seit ihrer Gründung verbunden sind, seit den 40er Jahren, ist das auch DNA dieser Titel. Und maritime Wirtschaft ist für mich in erster Linie das Fundament für eine friedliche, zusammenlebende Weltgemeinschaft. Also Warenaustausch, globaler Handel, das ist ein faszinierendes Gewerbe. Es gibt keine Branche, die so global ist wie die Schifffahrt und natürlich auch die Häfen, die dazugehören. Und wir sehen im Moment gerade, wie fragmentiert und wie gefährdet dieser globale friedliche Handel ist auf allen Ebenen. Deswegen, das ist das, was Eckhardt eben erwähnte, kommt jetzt verstärkt wieder der ganze Aspekt der maritimen Sicherheit, der Marinerüstung und der Marine selbst in den Fokus. Und auch das bearbeiten wir natürlich hier von Norddeutschland und Hamburg aus. Großartige Themen für Journalisten.
Ja. Eine Menge Themen, die es zu besprechen gilt in diesem Hamburger Hafenkonzert. Wir wagen den Ausblick auf die kommenden 12 Monate.
Es ist schwer, das Ganze auf einen Nenner zu bringen, aber ich würde es so ein bisschen mal strukturieren, dass wir anfangen bei dem Thema, wo steht die Schifffahrt insgesamt und wo steht vor allen Dingen die Containerschifffahrt. Hamburg ist ja ein Containerstandort insgesamt. Wir haben hier die größte deutsche Reederei, Hapag-Lloyd zum Beispiel, die hier maßgeblich das Geschäft bestimmt. Es gibt viele Veränderungen. Olaf Preuß, wenn man sich mal eine Standortbestimmung anschaut, 2026 kann das ein Jahr werden, wo der Containermarkt in Hamburg, wenn wir den Hafen jetzt noch mal versuchen, vor außen zu klammern, wo der Containermarkt von Hamburg aus einen neuen Aufschwung nimmt.
Also Hapag-Lloyd ist so stark wie nie in seiner Geschichte. Das mag etwas paradox anmuten, weil wir ja schwere Krisenjahre gesehen haben. Die Pandemie, aber auch vorher die Weltfinanzmarktkrise und sämtliche Krisen zwischendrin bis hin zum Ukraine-Krieg. Aber Hapag-Lloyd hat sich in diesen Jahren seit 2015 ganz erheblich konsolidiert, ist gewachsen durch Fusionen und Zukäufe und baut im Moment auch ein eigenes Terminalgeschäft auf weltweit. Hapag-Lloyd ist das maritime Kraftzentrum in Hamburg und der Hansestadt. Und alles, was drumherum stattfindet, kann sich natürlich auch daran orientieren oder davon profitieren, dass diese fantastische Reederei nach wie vor in Hamburg sitzt. Das war ja einige Zeit lang gar nicht sicher, weshalb damals die Stadt und ein Hamburger Konsortium die Anteile daran übernommen haben, 2008 folgende. Der weltweite Containerhandel und die Containerschifffahrt sind bärenstark, denen geht's gut. Die haben sich in der Pandemie ganz wunderbar zurechtgefunden. Die Linienreedereien haben wahnsinnige Überschussgewinne, also Windfall Profits, Sondergewinne gemacht, weil damals die Kapazitäten viel knapper waren, als sie benötigt wurden. Und Hapag-Lloyd hat dieses Geld sehr klug investiert. Ich würde sagen, der Reederei geht's richtig gut. Und davon profitiert der gesamte maritime Standort in Hamburg.
Und trotzdem sind die Reeder nicht ganz so optimistisch, was das kommende Jahr angeht. Wir wollen mal hören, was der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Reeder, Martin Kröger, zum kommenden Jahr sagt.
Wir erwarten ein sehr unruhiges Jahr 2026 in allen Bereichen. Wir haben verschiedene Strafgebühren aus den USA und aus China, die um ein Jahr verschoben wurden. Da wird sich im Herbst nächsten Jahres entscheiden, ob diese Strafgebühren, die auf Schiffe gelegt werden, wieder angesetzt werden oder ob sie verschwinden. Wir haben ein Klimaschutzübereinkommen, auf das wir warten, was um ein Jahr verschoben wurde, auch auf Herbst 2026, wo wir sehen müssen, wie sich die Verhandlungen weiterentwickeln und ob es dann am Ende des Tages im nächsten Jahr tatsächlich zu diesem Übereinkommen kommt. Und wir haben natürlich die Handelsstreitigkeiten, die aufgeschoben, aber nicht aufgehoben sind, die auch immer die Schifffahrt betreffen und die Schifffahrtsmärkte betreffen, wo wir noch nicht sehen können, dass tatsächlich Ruhe einkehrt. Insofern, wir erwarten ein sehr stürmisches und bewegtes Jahr 2026.
Sagt Martin Kröger, der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Reeder. Das ist ein bisschen auch so für mich auf den ersten Höreindruck hin, klingt das wie das übliche Gejammer bei Rädern, bei Bauern, bei Kaufleuten, die sagen, es ist immer schlecht und es wird immer herausfordernd. Wie seht ihr das?
Naja, es ist ja so, dass was Olaf eben sagte, was die Branche so spannend macht, nämlich dass sie global ist wie keine andere, bringt eben auch diese Herausforderung, wie Herr Dr. Kröger eben auch nochmal sagte. Wir haben keine wirkliche internationale Leitlinie, an die sich alle Rädereien der Welt halten. Und wo man sagt, so machen wir das jetzt und danach richten wir uns aus. Das heißt, wir haben natürlich ein großes Problem, was auch Investitionssicherheiten anbelangt. Natürlich, man hat immer so ein bisschen gesagt, ach, die Räder jammern immer, aber es sind wirklich turbulente Zeiten und gerade die instabile Geopolitik macht es, glaube ich, relativ unüberschaubar.
Unüberschaubar und in der Planung, denke ich, auch sehr schwierig, wenn man die geopolitische Lage anschaut. Wie schwierig ist es für die Räder vorzuplanen und wie anfällig ist die Schifffahrt für die politische Situation?
Ich meine, dass die Schifffahrt natürlich immer schon sehr anfällig gewesen ist und weiterhin auch sein wird für politische Ausschläge. Ich gebe jetzt mal das Stichwort Überfall auf Israel. Der de facto Ausfall des Suezkanals für die Weltschifffahrt ist weiterhin gegeben. Ich meine, einige unternehmen den Versuch, mal durchzufahren. Bestimmte Nationen werden sowieso nicht attackiert. China, Russland, aber Reedereien aus anderen Ländern wählen weiterhin den für sie sicheren, leider auch umweltbelastenden, weil wesentlich längeren Seeweg um das Horn von Afrika. Wir wissen nicht, Katrin hat es gerade eben gesagt, wie geht es jetzt weiter? Also jeden Tag sozusagen eine neue Trump-Orgie, so würde ich das mittlerweile einfach schon mal sagen. Was passiert, wenn mit einmal das Thema Taiwan auf die Tagesordnung rückt? Ja? Für Hamburg ist der Fernosthandel existenzwichtig. Wenn es in diesem Trade zu großen Unruhen kommt, was ich mir durchaus für dieses Jahr vorstellen könnte, ich meine, selbst Frau Bornheim hatte vor 2 Jahren gesagt, na ja, 2026 könnte durchaus kritisch werden. Frau Bornheim, also Präsidentin des Verbands Deutscher Räder, Chefin sozusagen von Herrn Kröger. Ja, was passiert dann? Was passiert, wenn mit einmal das Thema Grönland auf die Tagesordnung rückt? Was passiert mit dem Panama-Kanal? Also von daher, was Kröger sagt, stürmische Zeiten. Dem stimme ich voll zu.
Ich glaube, wichtig ist zu sehen, innerhalb dieses chaotischen Umfeldes, welche Reedereien agieren aus einer Position der Stärke heraus und welche nicht. Und Hapag-Lloyd ist, glaube ich, heutzutage so modern und so international und effektiv aufgestellt wie nie zuvor. Das Bündnis von Hapag-Lloyd und Maersk, die Gemini-Allianz, ist, glaube ich, die pünktlichste Allianz im Moment. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, in diesem extrem unsicheren Umfeld aus einer eigenen Stärke heraus mit sehr modernen logistischen Mitteln und sehr effektiven Transportketten arbeiten zu können.
Wir sprechen ja immer über die Räder, aber de facto haben wir es ja natürlich mit einem Teilmarkt zu tun. Wir haben es mit den Containermenschen zu tun, über die Olaf gerade eben gesprochen hat. Aber wir haben es eben auch mit dem Thema Massengut zu tun. Das ist ja überhaupt die Basis für industrielle Produktion. Flüssig, feste Güter. Wir haben es mit dem großen Thema Stückgut zu tun. Maschinen und Anlagen, Windkraftanlagen. Also von daher sind da völlig unterschiedliche Einschätzungen zu geben. Und was für den Containersektor vielleicht im ersten Moment sehr verheißungsvoll ist, mag für die anderen Bereiche durchaus kritisch werden.
Sagt Eckhard Arndt. Das Stichwort nachhaltige Treibstoffe in der Schifffahrt ist gefallen. Das ist ja auch herausfordernd für die Räder. Da müssen sie erstmal Geld in die Hand nehmen. Wie weit
sind da die deutschen Reeder, Katrin Lau? Und wie kann man sowas, muss man sowas beschleunigen?
Also das natürlich, da kommt das Thema Planungs- und Investitionssicherheit gerade bei so einer Branche wie der maritimen Branche wieder sehr ins Spiel. Denn bei Schiffen reden wir eben über Assets, die 20, 30 Jahre im Betrieb sein werden. Und wir haben lange Zeit, war das relativ einfach. Wir sind mit Schweröl gefahren. So, das wollte auch keine andere Industrie. Und das hat funktioniert und war entsprechend natürlich auch günstig, aber wie wir eben alle wissen, für die Umwelt mehr oder weniger eine Katastrophe. Jetzt sind wir da, dass wir Klimaziele haben, sehr ambitionierte Klimaziele. Und da haben wir natürlich den Rückschlag im vergangenen Jahr gesehen, dass eben das Net Zero Framework nicht angenommen worden ist. Ich bin da auch tatsächlich eher skeptisch, dass das in diesem Jahr passiert, aber da können wir vielleicht noch drüber sprechen. Was die Treibstoffe anbelangt, das ist ein sehr großes Thema. Ich glaube, da könnten wir eine ganze Sendung zu machen. Denn das große Problem wird da natürlich die Verfügbarkeit sein. Wir reden über synthetische Brennstoffe, wir reden über Methanol, wir reden über Ammoniak, was natürlich wieder andere Schwierigkeiten mit sich bringt. Jetzt die Frage zu beantworten, wie weit sind die Räder, ist immer so ein bisschen, kann man schlecht losgelöst beantworten, weil wir natürlich auch immer gucken müssen, wie weit sind die Technologien. Da können wir immer sagen, in Deutschland und in Europa sind wir sehr weit. Also in der Zulieferindustrie, wir haben die technologischen Möglichkeiten, diese alternativen Brennstoffe zu verbrennen. Wir müssen sie aber eben auch verfügbar haben, denn keine Reederei würde sich darauf einlassen zu sagen, wir machen jetzt nur noch Methanol oder benutzen nur noch Ammoniak, wissen aber gar nicht, wo wir das bunkern können. Also das ist keine reine Verantwortung der Reedereien, sondern wie bei so vielen Geschichten natürlich etwas, was wir als maritime Branche, aber eben auch gesamtgesellschaftlich, denn natürlich haben auch andere Verkehrsträger das Problem, dass sie auf umweltfreundliche Brennstoffe umsteigen müssen. Das ist ein ganz großes Thema, was wir uns natürlich angucken müssen.
Stichwort gesellschaftlicher Druck. Da sind natürlich auch die Umweltverbände diejenigen, die die Latte hochlegen. Wir haben vor der Sendung Malte Siegert, den Chef des NABU Hamburg, einmal zum Thema Klimaschutz und Schifffahrt befragt.
Trump entführt Maduro, Trump bricht das Völkerrecht, Trump überzieht die Welt mit Zöllen, Trump erpresst die IMO, die International Maritime Organization, und verschiebt sozusagen die Klimaschutzgesetzgebung international auf eine ferne Zukunft. Ob sie überhaupt noch kommt, das werden wir sehen. Wenn nicht die vernünftigen Kräfte global vernünftig zusammenarbeiten in Zukunft und trotzdem versuchen werden, halbwegs gute Rahmenbedingungen zu schaffen, dass auch der Klimaschutz in der Schifffahrt weiter vorankommt, dann sieht das ganz düster aus. Wenn wir uns von diesen Wahnsinnigen in den USA derartig erpressen lassen, dauerhaft, dann sage ich mal, global gesehen, für die Schifffahrt, gute Nacht, Marie.
Gute Nacht, Marie, für die Schifffahrt, Eckhard Arndt. Wir haben es angesprochen, es ist nicht einfach die Entscheidung eines Reeders zu sagen, ich fahre mit grünem Treibstoff, wenn er auf dem Rest der Welthäfen diesen Treibstoff nicht kriegt. Also es muss eine internationale Zusammenarbeit in Sachen klimafreundlicher Antriebe geben. Siehst du die?
Nein, die sehe ich im Moment auch noch nicht. Bei Hapag-Lloyd, wir haben ja nun über dieses fantastische Unternehmen wiederholt gesprochen. Wenn die Eingangshalle geht, findet dort den großen Spruch von Albert Barlin: Mein Feld ist die Welt. Und das ist natürlich so. Die Schifffahrt denkt global. Das heißt, wir können sagen, okay, wir haben jetzt hier den in Europa die Treibstoffmengen, die wir hier brauchen. Klammer auf, sie sind gar nicht vorhanden, wie schon gesagt. Aber natürlich muss eine Reederei, gerade auch in weltumspannenden Verkehren, natürlich international, global denken und sicherstellen, dass die Treibstoffversorgung in Europa genauso gewährleistet ist wie in Südamerika, wie in Nordamerika, wie in Asien und so weiter. Das ist, wie gesagt, davon sind wir, denke ich, ein großes Stück entfernt. Für diese grünen Antriebsmittel wird ja auch sehr viel Energie benötigt, die eigentlich auch aus grünen Energiequellen gewonnen werden. Da sind wir also auch noch nicht. Das ist eigentlich so ein bisschen der Olaf.
Ich sprach über dieses Thema internationaler Klimaschutz in der maritimen Branche gerade kürzlich mit Jens Meyer, Chef der Hamburg Port Authority, der jetzt zurzeit auch Präsident des Welthafenverbandes IAPH ist. Und der sagte, ja, wir brauchen natürlich ein globales Regelwerk, aber er sagt, solange es das noch nicht gibt in der notwendigen Form, gibt es durchaus auch die Möglichkeit, zwischen den führenden Häfen mit den Reedereien zusammenzuarbeiten und die Themen weiter voranzutreiben. Ich glaube zum Beispiel, dass man innerhalb Europas Projekte vorantreiben kann für grünes Methanol. Maersk unterstützt eine Raffinerie in Süddänemark, die künstlich synthetisch erzeugtes Methanol mithilfe von Solarenergie produziert. Man kann in Europa auf regionalen Linien solche Dinge einsetzen, erproben und auch hochskalieren. Das kann man machen, auch unter unterhalb der globalen Schwelle. Und ich glaube, in den führenden Häfen gibt es dafür ein klares Bewusstsein, dass das zukunftsträchtig ist und bleiben wird.
Wir haben schon viel über die globale Schifffahrt gesprochen hier in dieser Journalistenrunde. Jetzt wollen wir den Fokus mal ein bisschen legen auf den Hamburger Hafen. Da tut sich ja relativ viel in den letzten 2 Jahren, würde ich jetzt mal zusammenfassen, nachdem es ja ein bisschen so einen Röschenschlaf gab. Es war sehr still geworden, die Umschlagsmengen gingen zurück. Mittlerweile zeigt der Trend wieder nach oben. Eckart Arndt, du kennst den Hamburger Hafen so lange wie keiner von uns anderen hier. Ist das was Nachhaltiges im Moment?
Ja, da bin ich auch gespannt, wie diese Frage zu beantworten ist. Also ich stelle im Moment fest, dass der Hamburger Hafen eine ganze Menge an, ich sage jetzt mal, Hafeninfrastrukturproblemen hat. Also ich sage jetzt nur mal das, was allein in den letzten 2 Wochen auch gelaufen ist, über Brückenprobleme. Also wir haben einen riesigen Nachholbedarf, dort entsprechend zu reparieren. Selbst neue Bauwerke wie die Rethe-Klappbrücke sind nicht zuverlässig im Moment verfügbar. Ich bekomme regelmäßig Mails aus dem Bereich von Unternehmen im südlichen Reiherstieg, die beklagen, dass dieses Bauwerk überhaupt nicht zuverlässig ist für ihre Betriebe. Das ist ein Aspekt. Wie geht es weiter nachher mit dem ganzen Thema der sogenannten Westerweiterung? Ich meine, das Thema liegt seit 20 Jahren auf dem Tisch. Da soll es nun weitergehen. Aber wie beherzt ist das Ganze auch? Auch der mittlere Freihafen oder ehemals Freihafen. Da wird sich also auch einiges tun müssen. Also es gibt eine ganze Menge an Dingen zu erledigen.
Was mich interessiert in diesem Zusammenhang, wir reden alle über Infrastruktur, die nicht funktioniert. Ist das eigentlich in anderen Ländern, in anderen europäischen Ländern, mit denen wir uns vergleichen können, und in anderen europäischen Häfen, Stichwort Antwerpen zum Beispiel, Rotterdam, genauso? Haben die ähnliche Probleme? Oder ist es ein typisch deutsches Problem, dass wir die letzten 30 Jahre vor uns hingeschlafen haben in Sachen Infrastruktur, Olaf Preuß?
Also speziell Antwerpen und Rotterdam werden sehr stark von den Nationalstaaten gefördert, von Belgien und von den Niederlanden. Für die ist eindeutig klar und unzweifelhaft, dass diese Häfen immer top of, also die müssen die beste Technologie haben und die beste Infrastruktur. Und die Rotterdamer speziell haben ihren Hafen ja in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter in die Nordsee hineingebaut. Die haben fantastische Unternehmen zur Landgewinnung dort, Van Oort und Boskalis. Die haben riesige Hafenareale auf der Maasvlakte neu errichtet. Und das setzt natürlich alle anderen Häfen in Europa auch unter Konkurrenzdruck. Also in bestimmten europäischen Ländern sind die Infrastrukturmaßnahmen sehr gut und sehr modern. Das kann man nicht für alle Länder gleichermaßen sagen. Aber es gibt sicherlich welche, die das Thema Infrastruktur in den Häfen ernster nehmen als wir in Deutschland, ganz klar.
Ich glaube, das ist auch nochmal ein grundsätzliches Problem, was ja auch immer mal uns wieder begegnet, dass die maritime Branche irgendwie nur in den Küstenländern stattfindet. So, das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt gesagt, aber das ist natürlich auch ein Thema, wo wir immer sagen, eigentlich muss das Ganze in Berlin mehr stattfinden, um es eben auch als bundesdeutsches Thema zu sehen. Ich glaube, dass die Länder Belgien, Niederlande, das machen die besser. Das ist, glaube ich, ein bisschen unser Problem, dass man immer noch sagt, wir haben die 5 Küstenbundesländer, da passiert die maritime Branche, den Rest interessiert es nicht so. Und das ist natürlich auch falsch, aber ich glaube, wir haben immer noch ein bisschen dieses Bewusstsein. Und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir da manchen anderen Ländern ein wenig hinterherhängen.
Woran liegt das? Also warum ist der Fokus in Berlin nicht so sehr auf die Küste? Es ist durchaus ja norddeutsche Kompetenz da. Es gibt einen maritimen Beauftragten der Bundesregierung, der aus Hamburg kommt. Es gab davor einen norddeutschen Kanzler, Olaf Scholz. Also so ganz unbekannt können die Probleme ja nicht sein.
Ich würde sagen, das ist eine deutsche Tradition, Klammer auf, traurig, Klammer zu. Deutschland wird mit dem Rücken zum Meer regiert. So, dieser Spruch ist in der Form mehr als 100 Jahre alt und hat immer noch seine Richtigkeit. Und das, obwohl wir ja letztendlich von 2 großen Seegebieten umgeben sind. Der Nordsee, der Ostsee, die sind für uns elementar. Und von daher kann ich das absolut nicht verstehen. Katrin, ich denke nochmal zurück an die Jahrespressekonferenz des Zentralverbands der deutschen Seehafenbetriebe, wo ja der neue Chef, Sebastian Jürgens aus Lübeck, übrigens erstmals ein Ostseemensch sozusagen an der Spitze des Verbandes, eben gesagt hatte, wir müssen jetzt wirklich nicht nur über das Meer an Geld reden, sondern wir müssen jetzt auch tatsächlich dieses Meer bewegen. Meer jetzt nicht mit Doppel-E geschrieben, sondern eben mit H dazwischen. Und er will dies auch sozusagen zu einem wichtigen Thema erheben auf der Nationalen Maritimen Konferenz, die ja dieses Jahr sozusagen eine Kernveranstaltung der maritimen Industrie in Deutschland ist, Ende April in Emden.
Das wird auch Thema sein in dieser Sendung, in diesem Hamburger Hafenkonzert. Kurz noch die Frage an Olaf Preuß. Dieses Bewusstsein, dass Häfen in diesem Lande elementar wichtig sind, kann man das irgendwie ändern?
Man kann es immer wieder erzählen. Und ich glaube, man sieht zum Beispiel, dass alle drei großen Themen oft zugleich wieder an Relevanz gewonnen haben. Der Außenhandel natürlich, klar. Nach der Pandemie, dann haben wir die Energieversorgung, die auf erneuerbare Energien umgestellt werden soll. Wie schnell das gelingt, ist im Moment völlig unklar. Aber wie fragil unsere Energieversorgung ist, haben wir gesehen, als Russland die Gaslieferungen eingestellt hat nach dem Beginn des Ukraine-Krieges. Also die Häfen haben es am Ende aufgefangen durch LNG-Terminals, die neu gebaut worden sind in Wilhelmshaven, in Brunsbüttel und jetzt auch in Stade. Und das Dritte ist die Verteidigung. Also Eckhardt hat es gesagt, die Ostsee ist der Raum der Konfrontation Europas mit Russland. Das ist essentiell, dass die Marinen und die Marinehäfen dort auf dem neuesten Stand sind. Und das Gleiche gilt für Außenhandel und Energieversorgung an der Nordsee.
In dem Zusammenhang vielleicht gerade eine aktuelle Entwicklung aus Rotterdam, wo wir ja nun gerade über die großen beiden Westhäfen sprechen. Dort wird jetzt ein spezielles Militärlogistikterminal gebaut. Also das auch vor dem Hintergrund der neuen europäischen Sicherheits- oder, Klammer auf, eher Unsicherheitslage. Und in Antwerpen gibt es also ähnliche Bestrebungen, um sozusagen die logistische Plattform eben zu erweitern. Das finde ich in dem Moment auch schon bemerkenswert. Da gibt es natürlich auch, auf Deutsch gesagt, Staatsknete dafür.
Das Hamburger Hafenkonzert heute mit einer Journalistenrunde über das maritime Jahr 2026. Wir waren gerade beim Hamburger Hafen und da stellt sich für mich die Frage, ob man angesichts der wirtschaftlich nicht so guten Zeiten hierzulande nicht endlich mal die Kräfte bündeln müsste in den Häfen dieses Landes, Stichwort nationale Hafenstrategie, die dann auch wirklich funktioniert, Olaf Preuß.
Also ich glaube, dass wir das beim Militär jetzt sehen werden, dass zunächst Bremerhaven ausgebaut wird für die Erfordernisse großer Truppenverlegungen. Bremerhaven ist ja die amerikanische Basis nach Europa hinein seit dem Zweiten Weltkrieg und der Bund hat dafür 1,3 Milliarden Euro gegeben, um die Roll-on-Roll-off-Kapazitäten und anderes zu ertüchtigen. Diese merkwürdige Diskussion, die dann nebenbei aufkam, warum hat Hamburg denn nichts bekommen, die halte ich für ziemlich merkwürdig weil es geht jetzt wirklich darum, die vorhandenen Schwerpunkthäfen Bremerhaven an der Nordsee, Rostock an der Ostsee erstmal zu ertüchtigen. Ansonsten nationale Hafenstrategie. Für mich wäre der Kernpunkt, die Flussläufe vom Sediment dauerhaft zu entlasten. Das wäre wirklich ein fantastischer Punkt, den der Bund gemeinsam mit den Ländern lösen könnte, um das Sediment dann in die Außenwirtschaftszone zu verbringen, wo es nicht so schnell wieder in Elbe, Weser und Ems hineindriftet. Aber da kommt man nicht so wirklich voran. Das wäre ganz entscheidend, ein Projekt, was Bund und Länder gemeinsam voranbringen könnten.
Aber auch das ist ein Projekt, wo es ja nicht ganz unumstritten ist, aus Sicht zum Beispiel der Umweltverbände. Malte Siegert vom NABU nochmal.
Hamburg und der Bund haben es nicht geschafft, die Elbvertiefung umzusetzen. Werden sie auch nie, haben wir immer prognostiziert. Sie haben aber gleichzeitig den Fluss kaputt gemacht. 80% der Fischbestände sind verschwunden. Jetzt wäre es endlich an der Zeit, mit Schleswig-Holstein und Niedersachsen zusammen ein Sedimentmanagement aufzusetzen, was dazu führt, dass weniger gebaggert wird, weniger auch verbracht werden muss, was gleichzeitig die Kosten deutlich senken würde. Und was dem Fluss gut tut, denn der negative ökologische Impact würde sich endlich vernünftig reduzieren. Das hätte der Fluss verdient. Und übrigens, es ist auch eine gesetzliche europäische Vorgabe, denn es geht hier auch um die Wasserrahmenrichtlinie. Auch Deutschland ist verpflichtet, diesen Fluss in einen guten Zustand zu bringen, von dem der Fluss leider aktuell sehr weit entfernt ist.
Es gibt einen Aspekt, bei dem Malte Siegert sicher recht hat. Es muss ein nachhaltiges Sedimentmanagement her und ein wesentlicher Teil, der heute dagegen wirkt, ist die sogenannte Kreislaufbaggerei. Also Hamburg holt Sediment aus dem Hafen heraus und aus seinem Teil der Elbe und schmeißt das wieder in die Elbe hinein, bei Nessand und bei Brockdorf, Brunsbüttel. Von da aus kommt das Sediment sehr schnell wieder in den Hafen zurück. Das kann man ändern, indem man diesen Schlick weiter rausbringt in die Nordsee. Das müssen die Küstenländer zusammen mit dem Bund organisieren und das ist seit Jahren überfällig.
Welche Rolle spielt bei den Gedanken über die deutschen Häfen denn eigentlich Wilhelmshaven? Katrin Lau.
Naja, also wir sind natürlich mit Wilhelmshaven angetreten, um einen deutschen Tiefwasserhafen zu etablieren, zu bauen erstmal, um natürlich auch eben Verkehre von Rotterdam in erster Linie wieder nach Deutschland zu bekommen. Denn Hamburg, abgesehen davon, was wir ja eben gehört haben, dass wir A, nicht tief genug sind, wir müssen auch erstmal die ganze Elbe rauffahren, um dann entsprechend im Hafen zu sein. Ich war vor kurzem in Wilhelmshaven, als die Wilhelmshaven Express getauft worden ist von Hapag-Lloyd, und habe wahrscheinlich noch wieder ein bisschen mehr erwartet, da vorzufinden. Nun muss ich gestehen, das erste Mal war ich dort, da war es gerade ganz neu, da gab es, glaube ich, nur eine Bahnlinie, also in eine Richtung, wo man gedacht hat, na gut, da fehlt vielleicht noch ein bisschen die Logistik. Ich glaube, da ist noch viel Potenzial. Warum wir das noch nicht so heben könnten, was der Standort eigentlich hergeben kann, das kann ich gar nicht so ganz genau beantworten.
Aber wir haben natürlich auch Wilhelmshaven als großer Energiestandort. Als Wilhelmshaven war und ist der größte deutsche Ölumschlaghafen weiterhin. Die Kohle ist jetzt mehr oder minder weggefallen, dadurch, dass wir ja praktisch aus der Kohle als Energieträger weitgehend aussteigen. Aber LNG wird ein Thema. Es wird mit Sicherheit auch das Thema Militärlogistik an diesem herausragenden Standort. Ich meine, Wilhelmshaven beherbergt heute den größten deutschen Marinestützpunkt. Also ich würde für Wilhelmshaven durchaus sehr interessante Perspektiven erwarten.
Und vielleicht noch ein Nachtrag zum Thema Hafenkooperationen. Wilhelmshaven ist lange stagniert nach der Eröffnung des Jade-Weser-Ports. Jetzt geht der Umschlag nach oben, und zwar deswegen, weil Hapag-Lloyd und Maersk mit der neuen Gemini-Allianz diesen Hafen jetzt gebrauchen können in ihrer neuen Logik und Logistik. Hafenkooperation ist wichtig, um Infrastruktur gemeinsam voranzubringen, aber damit lenkt man keine Warenströme um. Die Warenströme werden am Ende immer von den privatwirtschaftlichen Unternehmen definiert und ihren Kunden. Und das passiert gerade in Wilhelmshaven.
Ich hatte ja mal Schifffahrtskaufmann gelernt, bevor ich Journalist wurde. Und es gibt dort in der Schifffahrt ein geflügeltes Wort, was zeitlos ist. Die Ladung sucht sich immer den günstigsten Weg. Und das bedeutet nicht, dass es nur nach dem Preis geht, sondern es geht natürlich auch nach weiteren Einflussfaktoren. Lage eines Hafens, Erreichbarkeit eines Hafens, die gesamten Kosten, die mit einem Hafenanlauf zusammenfallen. Hamburg hat eben eine lange Revierfahrt, 100 Kilometer landeinwärts gelegen. Das kostet irgendwo Geld. Also das ist das Stichwort Ladungskooperation oder Häfenkooperation darf nicht Ladungslenkung werden, schon gar nicht von oben.
Und Häfen sind natürlich auch mehr als reine Umschlagorte für Ladung. Das muss man natürlich sagen. Das ist ja auch jetzt tatsächlich ein bisschen mehr ins Bewusstsein gerückt. Häfen werden als kritische Infrastruktur wahrgenommen. Es geht natürlich auch um Energiehubs. Dafür sind natürlich Häfen wie Bremerhaven, Cuxhaven natürlich auch wirklich essentiell. Und da muss man natürlich auch immer so ein bisschen gucken. Ein Hafen ist viel mehr. Und das ist natürlich auch ein Thema der nationalen Hafenstrategie, die ja schon bereits bei der letzten nationalen maritimen Konferenz in Bremen 2023 verabschiedet wurde. Und ich sage immer etwas flapsig, die letzte Seite mit den Mitteln, die zur Verfügung gestellt werden, die fehlt aber leider noch.
Wir waren vorhin bei dem Thema Hamburger Hafen, und da müssen wir natürlich über eine Firma reden. Da hat sich eine ganze Menge getan in den vergangenen Monaten. Das ist die HALA, die Hamburger Hafen und Logistik AG. Die wichtigste, die größte Hamburger Hafenfirma. Da gibt's einen neuen Mann an der Spitze, Katrin Lau. Der hat sich bis jetzt relativ zurückgehalten. Der ist in der Stadt noch gar nicht aufgetaucht so richtig.
Ja, also natürlich hat er vielleicht auch ganz viel zu tun, und das Letzte, was er auf seiner Uhr hat, ist mit den Journalisten, mit den Fachmedien zu sprechen. Wir haben natürlich, als er neu angefangen hat, sehr schnell eine Anfrage gestellt. Es ist ja ein Niederländer. Wir sind da bislang so ein bisschen auf Grund gelaufen und haben bislang keine Rückmeldung. Deswegen habe ich selber noch gar kein wirkliches Bild und auch eben entsprechend nicht, wie sich vielleicht die Aufstellung da ein bisschen ändern kann.
Olaf Preuß.
Ich habe Jeroen Eysink noch nicht kennengelernt. Ich habe noch keinen Eindruck von ihm. Ich glaube aber, dass die HALA tendenziell weniger transparent werden wird in den kommenden Jahren, als sie es in den vergangenen Jahren war. Die HALA hat jetzt bekannt gegeben, dass die Minderheitsaktionäre herausgekauft werden von den beiden Hauptaktionären Stadt Hamburg und MSC. Das bedeutet, dass die HALA von der Börse genommen werden wird. Ob sie dann von einer Aktiengesellschaft in eine GmbH umgewandelt wird, weiß ich nicht. Dieses Szenario wurde häufig diskutiert in den vergangenen Monaten. Aber wenn die HALA nicht mehr an der Börse ist, fallen wesentliche Berichtspflichten weg. Insgesamt wird dieses Unternehmen ein anderes sein als bislang. Klar ist, die Stadt hat sehr spät damit angefangen, eine so starke Beteiligung einer Reederei bei einem Hamburger Maritimunternehmen überhaupt zu vollziehen. Das haben andere Hafenstandorte viel früher gemacht, Rotterdam, Antwerpen und asiatische Häfen. Und das wird sicherlich mehr Ladung nach Hamburg bringen. Aber wie die Hala dann aufgestellt sein wird und wie viel wir davon sehen werden von außen, das ist im Moment noch nicht wirklich zu sagen.
Es gab ja viel Widerstand gegen diesen Einstieg von MSC, der weltgrößten Reederei, der weltgrößten maritimen Firma, muss man mittlerweile sagen, weil es ist ja mehr als eine Reederei, hier aus Hamburg, von der Opposition, von den Beschäftigten, von den Gewerkschaften. Was ist eure Prognose? Legt sich das irgendwann, wenn sich der Erfolg dann vielleicht mal einstellt?
Ja, das wird sich legen, wenn die Ladungsmengen steigen und wenn die Hala wirtschaftlich gesund vorankommt. Ich glaube, es wäre besser gewesen, verschiedene Reedereien gleichmäßiger an den Terminals zu beteiligen in Hamburg, anstatt MSC in so einer zentralen Funktion direkt in die Holding reinzuholen. Die Stadt hält ja nach wie vor am Hafenlogistikteil der Hala 51% der Anteile, MSC 49%. Die werden hier einen sehr starken Einfluss ausüben. Wohin das führt, ist im Moment noch nicht ganz klar zu sagen. Aber der Widerstand dagegen, der wird sich ganz sicher legen, wenn der wirtschaftliche Erfolg kommt. Ja, und die Ladungsmengen steigen ja schon, mutmaßlich auch deswegen, weil MSC jetzt mehr Ladung nach Hamburg bringt, von Antwerpen und Seebrügge.
Aus meiner Sicht, wenn ich das mal kurz einwenden darf, ist es auch ein Stück weit, wenn man den Blick ein bisschen weitet, ist es auch ein Stück weit Internationalisierung des Hamburger Hafens. Wir merken es einerseits an den Personen. Jahrzehntelang waren das eigentlich immer Hamburger, die hier das Sagen hatten, die Hamburger Hafenlöwen, die Manager. Es waren vielleicht noch Zugezogene dabei, aber dass jemand aus dem Ausland gekommen ist, wie ein Hapag-Lloyd-Chef, wie ein Hala-Chef, das ist eher ungewöhnlich gewesen. Und eben auch, dass man nicht Hamburger Firmen oder nicht in Deutschland ansässige Firmen hineingeholt hat. Wie verändert sowas vielleicht auch nochmal die Blick auf den Hamburger Hafen?
Du kannst das idealtypisch sehen an Hapag-Lloyd. Hapag-Lloyd ist heute ein global aufgestellter Konzern. Das war es bis vor 20 Jahren nicht. Das war ein sehr deutsches Unternehmen. Wir haben mal vor einigen Jahren eine Geschichte darüber gemacht, wie dieses Unternehmen internationalisiert wird. Das haben wir beispielhaft auf einem großen Containerschiff gemacht mit einem ägyptischen und einem polnischen Kapitän. Der Ägypter hat den Polen in Hamburg abgelöst. Früher sind im Wesentlichen deutsche Kapitäne auf Hapag-Lloyd-Schiffen gefahren. Also das ist ein ganz globales Unternehmen geworden mittlerweile und das hat ihm sehr, sehr, sehr genützt. Und Hamburg auch. Also Hamburg profitiert enorm von dieser Internationalisierung. Und die Hala wird sicher auch internationaler werden. Das ist sie allerdings auch schon in der Zeit von Angela Titzrath geworden, die Terminals im Ausland zugekauft hat und die Metrans, das Güterbahnunternehmen der Hala, weiter internationalisiert hat. Also das wichtigste Tochterunternehmen der Hala ist für die Anbindung des Hamburger Hafens auf der Schiene in Südosteuropa immens wichtig. Und es ist immens erfolgreich.
Wenn man auf die Hala schaut, dann kann man auch schauen auf den modernsten Containerterminal CTA, Containerterminal Altenwerder, hinter der Kühlbrandbrücke. Und da sind wir wieder bei der Infrastruktur. Die Kühlbrandbrücke muss neu, ist in der Planung. Muss sie wirklich so hoch werden, dass vollbeladene Containerriesen da durchpassen? Oder ist das gar nicht nötig, Eckart Arndt?
Ja, also ich würde mal aufgrund der aktuellen Wetterentwicklung überhaupt die Frage wieder auf den Tisch packen wollen. Ist die Brücke das richtige Bauwerk? Also wir erleben jetzt, dass LKW reihenweise auf der Kühlbrandbrücke alt, Klammer auf, Lichtraumprofil 53 Meter und ein paar zerquetschte, schon nicht weiterkommen.
Mehrfach gesperrt gewesen in der
vergangenen Woche. Mehrfach gesperrt gewesen. Jetzt kommen noch mal 20 Meter on top. Also die soll dann irgendwie 73 Meter Lichtraumprofil haben. Da sage ich jetzt mal, okay, der Winter ist das eine. Wie sieht es denn aus mit dem Thema Starkwind? Ja, also wie oft hören wir, dass die entsprechenden Brücken in der Ostsee nicht befahren werden können, weil der Windeinfluss so stark ist, dass die Fahrzeuge umkippen könnten. Also das sind alles so Dinge und ich frage mich wirklich, ja, am Ende ist jetzt natürlich die Entscheidung gefallen. Man will nun die Brücke, aber es gab eben auch die Tunnelvariante. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist.
Es gibt zwei Elemente der heutigen Hafenplanung, deren Zusammenwirken ich noch nicht so richtig verstehe. Das eine Element ist, dass die Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard, die für den Hafen zuständig ist, den westlichen Teil des Hafens für Großcontainerschiffe ertüchtigen, ausbauen und effizienter machen will. Durch die Westerweiterung des Eurogate-Terminals, durch die Erweiterung des Drehkreises. Also die großen Schiffe sollen im Westen des Hafens noch stärker konzentriert werden als jetzt. Die Frage ist, wozu brauche ich dann praktisch eine Brückenerhöhung für Altenwerder? Macht das dann noch Sinn? Fahren 24.000 TEU-Schiffe tatsächlich dann in Zukunft noch in den Kühlbrand hinein? Und heute tun sie es ja nicht. Oder sollen sie es dann in Zukunft tun bei einer 73 Meter hohen Brücke, das ergibt für mich so aus heutiger Sicht noch keinen rechten Sinn.
Wir wollen den Blick einmal weiten auf das Thema Werften. Hamburg war ja mal einer der bedeutendsten Werftstandorte, man kann sogar sagen weltweit. Mittlerweile ist das eher ein Stück weit Kulisse. Nur noch, man kennt die Docks von Blohm und Voss, die letztendlich auf keinem Hamburg-Hafen-Foto fehlen dürfen. Aber es tut sich ja einiges. Wie weit hat aus eurer Sicht der Werftenstandort Hamburg, Stichwort Einstieg von Rüstungskonzern Rheinmetall, eine neue Chance verdient?
Also ich denke, dass diese Entwicklung ausgesprochen interessant ist. Wenn man daran denkt, dass Lürssen ja hier auch an diesem Standort sehr, sehr große Pläne als Unternehmensgruppe gehabt hatte, nun also sozusagen seinen Naval-Bereich abgestoßen hat bzw. verkauft hat an Rheinmetall. Das wird sehr, sehr interessant sein, welche Perspektiven da gegeben sind. Der Standort ist als solcher auch durchaus interessant unter, denke ich mal, Produktionsgesichtspunkten. Wir haben es also auch mit einer interessanten Zuliefererindustrie zu tun. Also ich denke, dass gerade die graue Schifffahrt hier doch wichtige Impulse auch für eine gewisse Revitalisierung des Schiffbaustandortes Hamburg geben wird. Hamburg ist natürlich nicht mehr der Schiffbaustandort, das muss man einfach mal sagen. Also die großen Schiffe, über die wir alle sprechen, das wird es in der Form nicht mehr geben. Und selbst eine der ältesten Werften der Welt sieht das, ne? Ein Name, der für absolute Qualitätsarbeit über 300 Jahre hinweg sprach, ist ja auch alles Geschichte.
Wir haben das Thema Rüstung angesprochen. Wofür taugt denn letztendlich der Werftenstandort Hamburg? Wirklich nur für Rüstung, Olaf Preuß?
Also Hamburg hat die Chance, mit Rheinmetall einer der wichtigsten deutschen Marinerüstungshäfen zu werden. Und Blohm und Voss hat dafür die notwendige Fläche, die in den vergangenen Jahren ja nie wirklich ausgelastet war. Ich habe mich über den Einstieg von Rheinmetall gewundert, weil ich dachte, dass Lürssen, NVL, Naval Vessels Lürssen, eher zusammengehen würde mit TKMS, ThyssenKrupp Marine Systems, wie das früher hieß, mit deren Hauptwerft in Kiel. Das ist die geballte deutsche Marine-Rüstungskompetenz. Nun ist es auch in Ordnung, weil Rheinmetall natürlich über wesentlich größere finanzielle Ressourcen verfügt. Wie die das Unternehmen weiterentwickeln, wird man sehen müssen. Aber für den Standort Hamburg wird das wirtschaftlich einen enormen Schub bringen, weil alle deutschen Großkampfschiffe, Fregatten und Korvetten in Zukunft nicht nur in Hamburg entmontiert werden, so wie heute schon, sondern die werden auch zu einem wesentlich stärkeren Teil hier vorproduziert werden. Und man wird auch selbstfahrende Systeme in Hamburg bei Blohm & Voss produzieren, also maritime Drohnen, ferngesteuerte Drohnen, ganz autonome Drohnen. Das wird Blohm & Voss wird sich komplett neu erfinden können unter diesen Gesichtspunkten in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
Also um deine Eingangsfrage einmal zu beantworten, Hamburg hat natürlich eine neue Chance als Schiffbaustandort verdient. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, nicht nur für Hamburg, sondern für Deutschland. Schiffbau ist eine Schlüsselkompetenz hier in Deutschland, in Europa, die wir auch nicht verlieren dürfen. Und das ist natürlich ein grundsätzliches Thema, was man auch nicht nur so singulär betrachten kann. Der marine Schiffbau ist eine große und wichtige Chance. Das können wir hier auch. Das ist ja auch immer ein großes Thema, das wir gucken müssen. Nicht nur von den Flächen her, sondern natürlich auch von der Kompetenz. Und dementsprechend ist das ein richtiger und wichtiger Schritt, der nicht ausreichen wird, um den Schiffbaustandort Deutschland zu sichern, aber hier für Hamburg auf jeden Fall wichtiges Potenzial erhalten bleibt.
Und gerade der Schiffbau, die Werften, das ist ja eine Riesenbranche mit den Zulieferern insgesamt. Und wir haben mal nachgefragt beim Hauptgeschäftsführer des Verbands für Schiffbau und Meerestechnik, das ist Reinhard Lücken, wie er das Jahr, das vor uns liegt, für seinen Verband sieht.
Die angespannte geopolitische Lage, die führt natürlich dazu, dass viele Seestreitkräfte auf der Welt große zusätzliche Bedarfe haben und die finden sich natürlich auch in Deutschland in der Produktion wieder. Aber ich will betonen, die zivile Seite funktioniert eben auch sehr gut, brummt auch und wir brauchen beide Seiten und vielleicht nach vorne gerichtet, weil wir nochmal über Geopolitik gesprochen haben. Es kann auch durchaus sein, dass diese geopolitischen Spannungen dazu führen, dass unsere Marktpotenziale steigen. Stichwort beispielsweise Offshore-Energie. Wir wollen uns ja energiepolitisch etwas selbstständiger machen. Also müssen wir natürlich auch beispielsweise den Ausbau der Offshore-Energie vorantreiben. Auch da gibt es großes Wachstumspotenzial.
Wachstumspotenziale, die eben der Verband Schiffbau und Meerestechnik angesprochen hat. Wo wächst die Branche im Moment, abgesehen vom Rüstungsbereich, am stärksten, Katrin Lau?
Naja, also wenn wir jetzt nochmal nach Deutschland, nicht jetzt speziell nach Hamburg gucken, hatten wir zum Glück ja kurz vor Weihnachten eine sehr erfreuliche Nachricht, dass MSC Cruises mit einem sehr großen Auftrag nach Papenburg gegangen ist, zur Meyerwerft. So, die Meyerwerft, auch darüber könnten wir eine ganze Sendung lang sprechen. Natürlich sehr schwierige Fahrwasser, um mal in dem Bild zu bleiben. Jetzt haben wir da einen 10-Milliarden-Auftrag von einer großen internationalen Kreuzfahrtreederei, die sonst auch, ehrlich gesagt, fast ausschließlich oder zum großen Teil in Italien gebaut hat. Der Kreuzfahrtbereich war für den deutschen Schiffbau natürlich schon immer ein großer Wachstumsmarkt. Ein weiterer Wachstumsmarkt, Reinhard Lüken sagte es gerade, ist natürlich die Offshore-Windenergie oder die erneuerbaren Energien. Denn es geht natürlich nicht nur darum, dass dann da irgendwann Offshore-Turbinen in den Meeren stehen, sondern wir brauchen natürlich auch die entsprechenden Assets. Wir brauchen die Schiffe, wir brauchen die Errichterschiffe, wir brauchen Versorger, auch zum Teil eben die kleineren Schiffe. Eckert sagte es ja vor einer Weile, wir werden ja nicht mehr wieder einen Großcontainerschiffbau in Deutschland sehen. Das wird eher nicht passieren, so dass wir uns natürlich sowieso zu Zeiten, wo der Großschiffbau viel ins asiatische Ausland sich verschoben hat, dass wir uns hier auf die Nischen mit dem Spezialschiffbau, mit Behördenschiffen, mit eben allem, was wir für die Offshore-Windenergie brauchen, da haben wir uns eigentlich relativ gut auch immer behaupten können, jetzt mal neben dem Rüstungsbereich, über den wir eben schon gesprochen haben.
Ja, Behördenschiffe, Katrin hat es gerade eben gesagt, das ist natürlich ein schönes Stichwort. Deutschlands wichtigste maritime Behörde bestellt neue Schiffe. Das BSH, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Darüber freuen wir uns natürlich alle, dass sie ihre Schiffe, ihre Flotte erneuern, die im Moment ja aus 5 Einheiten gut in Deutschland gebauten Schiffen besteht. Und dieser Auftrag geht nach Spanien. Da sage ich mal, in Frankreich wäre das nicht passiert. Oder selbst in den Niederlanden wäre das nicht passiert. Also, wenn ich dann von einer Vorbildfunktion von maritimen Einrichtungen, staatlichen maritimen Einrichtungen, die mit Steuergeld am Leben erhalten werden, rede, dann kann ich doch einen gewissen nationalen Anteil erwarten. Also, ich habe mich gefreut und gleichzeitig gewundert.
2025 sollte eigentlich das Jahr für die weltweite Schifffahrt werden, wo man sich auf verbindliche Klimaziele und wie man sie erreichen kann, einigen kann. Das ist nicht geschehen. Wir haben darüber schon zu Beginn der Sendung gesprochen. Das grobe Ziel, 2050 klimaneutral zu werden, das steht nach wie vor. Was ist eure Prognose? Gibt es da einen neuen Anlauf im Jahr 2026?
Ich würde mal behaupten, dass diese Zahl 2050 gegeben ist. Ja, aber sie wird so nicht erreicht. Meine These, ja. Und zwar aus einfach der Tatsache, es ist ja ein sehr, sehr langer Zeitraum. Und wir erleben jetzt ja gerade, wie wir quasi von Woche zu Woche von einer Ohnmacht, Malte Siegert hatte es vorhin ja auch gesagt, von einer Ohnmacht zur nächsten taumeln. Das heißt, wie stellt sich denn überhaupt eine Versorgungssicherheit mit den entsprechenden Treibstoffen in 3 Monaten dar? Also ich bin dort sehr, sehr skeptisch, was das betrifft und ich denke, wir sollten da auch mehr Flexibilität mit reinbringen. Ich sage nur, Verbrennerverbot für Pkw, ja, war eigentlich im Grunde genommen in Beton gegossen und in Bronze noch dazu versiegelt, ist in der Form vom Tisch. Wer schließt aus, dass das nicht auch in dieser Form ist? Ich will nicht sagen, dass das nicht sinnvoll ist, diese Ziele zu erreichen. Auf der anderen Seite werden wir natürlich im kleinen Bereich, wir waren ja auch über die Häfen, hatten ja auch über die Häfen gesprochen. Da passieren natürlich, Stichwort Landstromanlagenausbau, da werden die Ziele im Moment, also zumindest auf was die deutschen Häfen betrifft, können die sich da wirklich sehen lassen. Mit Hamburg, mit Kiel, mit Rostock. In anderen europäischen Häfen wird auch entsprechend investiert. Also da passiert etwas. Aber das große Ganze, also da bin ich wirklich sehr, sehr skeptisch.
Ich würde da einmal den Gegenpol zu aufmachen. Ich glaube, wir brauchen eine gewisse Form von Optimismus dabei. Wichtig ist natürlich auch immer die Messbarkeit auf dem Weg dahin. Ich glaube, das ist auch vergleichbar mit dem Volksentscheid hier in Hamburg zur Klimaneutralität. Es geht ja gar nicht darum zu gucken, wo sind wir jetzt und wo wollen wir in 24 Jahren sein, sondern wie kommen wir dahin und wo haben wir messbare Stationen auf dem Weg dorthin. Ein gewisser Optimismus ist hilfreich und auch immer zu gucken, was haben wir eigentlich schon geschafft. Vor wenigen Jahren war LNG noch die große Unbekannte und wir wussten noch gar nicht, wie können wir das eigentlich als Brennstoff verwenden. Wir wissen natürlich, es ist nicht der Weisheit letzter Schluss, damit erreichen wir die Klimaziele nicht, aber es ist eben ein Brennstoff auf dem Weg dorthin und mittlerweile reden wir da nicht mehr drüber, dass das jetzt so ein wahnsinniges Novum ist. Also wir sollten, glaube ich, auch immer mal kurz gucken, was haben wir eigentlich schon erreicht und was können wir erreichen in der Gemeinschaft, in der Branche.
Aber bei allem Optimismus, Olaf Preuß, für die Wirtschaft ist ja vor allen Dingen wichtig, dass man Planungssicherheit hat, dass man weiß, wie kann man Investitionen rechnen. Da ist doch so ein Rumgeeier, nenne ich es jetzt mal, sehr schädlich, oder?
Absolut. Technologisch und wirtschaftlich wäre es kein Problem, innerhalb von 25 Jahren eine Wasserstoffwirtschaft aufzubauen mit all den Derivaten, die dann auch für die Schifffahrt und die Luftfahrt nützlich sind, also Methanol, Kerosin, Ammoniak. Die bremsenden Faktoren heutzutage sind die USA. Die USA behindern unglaublich viel bei diesem Prozess. Eckart hat angesprochen, dass in der IMO tatsächlich richtig massiv Druck ausgeübt wurde, dieses Net-Zero-Framework 2050 zu verschieben. Der Ukraine-Krieg behindert diesen Strukturwandel in der Energiewirtschaft. Die Rolle Saudi-Arabiens ist ganz wichtig. Die wären als weltgrößter Wasserstoffproduzent ein entscheidendes Land, um diesen Umschwung hinzukriegen. Die produzieren aber gleichzeitig auch Unmengen von Öl. Wann die sich wirklich auf Wasserstoff konzentrieren, ist völlig offen. Ich glaube, China würde mit Europa zusammen durchaus vorangehen beim Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft und auch andere Staaten wie Kanada, Australien, viele kleinere Länder, sonnenreiche Länder, wo man Wasserstoff herstellen kann. Aber es gibt große bremsende Faktoren dabei. Und die USA sind im Moment der wichtigste bremsende Faktor bei der Umstellung auf Wasserstoff von fossilen Energien.
Naja, und dazu muss man dann natürlich noch ergänzen, dass Wasserstoff nicht gleich Wasserstoff ist. Also um die Klimaziele zu erreichen, brauchen wir grünen Wasserstoff. Der muss grün entsprechend hergestellt werden. Blauer, grauer Wasserstoff, das bringt uns da nicht hin, wo wir hinwollen. Und da haben wir natürlich dann eben auch das Thema, neben der Skalierbarkeit haben wir eigentlich die Kapazitäten, um so viel grünen Wasserstoff herzustellen in dem Zeitraum, wo er dann benötigt würde.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wir schauen in das maritime Jahr 2026 und wir sind beim Thema Klimaneutralität und der Hamburger Klimaentscheid, das Wort ist vorhin gefallen. Hamburg muss deutlich schneller sein als zum Beispiel der Bund. Das haben die Bürgerinnen und Bürger hier so entschieden. Was bedeutet das denn für die Wettbewerbsfähigkeit des Hafens? Schränkt uns das irgendwie ein? Macht das irgendwas teurer, Olaf Preuß?
Ich habe mit Jens Meyer darüber kürzlich gesprochen, auch über den Hamburger Hafen. Und er sagt, dieser Volksentscheid beeinflusst die Klimastrategie des Hafens deswegen nicht, weil der Hafen bis 2040 sowieso klimaneutral werden will. Bilanziell klimaneutral, sagte er, das bedeutet, dass bestimmte Mengen kompensiert werden müssen. Zum Beispiel mit der CCS-Technologie, unterirdische Verpressung von Kohlendioxid oder auch mit Ausgleichsmaßnahmen wie Aufforstung. Aber bilanziell klimaneutral 2040 ist immerhin schon mal eine Ansage. Und der Hamburger Hafen ist das größte Test- und Experimentierfeld für neue Technologien. Der Hafen ist vorangegangen in den vergangenen Jahren beim Thema Landstrom, beim Thema neue Energieträger, beim Thema Elektromobilität von Schwerlasttransporten, bei automatisierten Containerbrücken. Ja, der Hafen ist der Katalysator für die Stadt, um klimaneutral zu werden, hundertprozentig. Und er wird dabei auch erfolgreich sein, glaube ich, kommerziell erfolgreich.
Aber Stichwort Bezahlbarkeit des Ganzen. Ja, es ist geplant, bis 2040 soll der Hamburger Hafen klimaneutral werden. Andere Häfen gehen diesen ambitionierten Weg nicht. Schränkt das nicht auch ein bisschen die Wettbewerbsfähigkeit des Hamburger Hafens ein? Oder wird das vielleicht eher sogar ein Marketingmittel?
Das wird ein Marketingmittel sein, weil viele Reedereien und ihre Kunden bereit sind, tendenziell mehr zu bezahlen für klimaschonenden Transport. Das wird sich auch, glaube ich, ausweiten, dieses Geschäftsfeld. Hapag-Lloyd ist da sehr aktiv. Und du brauchst große Abnehmer für Ökostrom auf der anderen Seite, um die Ökostromproduktion in Deutschland auch sinnvoll hochzufahren. Stichwort Offshore-Windparks und so weiter. Der Hafen ist ein großer Abnehmer von Ökostrom und wird in diesem Wechselspiel von Angebot und Nachfrage auch in Zukunft eine weiter wachsende Rolle spielen.
Ich glaube, ganz wichtig ist aber auch, dass wir Klimaneutralität nicht als unwirtschaftlich betrachten. Also nur weil wir schneller etwas erreichen wollen, muss es nicht zwangsläufig unwirtschaftlich oder beziehungsweise weniger wettbewerbsfähig sein. Denn natürlich eröffnen sich dadurch auch dann immer weitere Potenziale. Wie kommen wir dahin? Denn auch da, wir legen nicht irgendeinen Schalter um. Wir brauchen die Technologien. Wir brauchen vielleicht auch junge Unternehmen, die mal ganz anders denken und gucken, wie kommen wir dahin? Und das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Thema, gar nicht nur in der Schifffahrt oder im Schiffbau, dass wir davon weg müssen zu sagen, in dem Moment, wo wir klimafreundlicher agieren, werden wir weniger wettbewerbsfähig. Denn das, glaube ich, ist auch einfach nicht so und führt natürlich nicht zu den Ergebnissen, die wir haben möchten.
Diese Diskussion Hamburg 2040 ist ja sehr negativ begleitet worden in den vergangenen Monaten. Was man aber meistens unterschlägt, ist die Innovationskraft, die dadurch freigesetzt werden kann und die exponentiell steigenden Leistungen durch Innovationen, die wir heute noch gar nicht sehen. Die Innovationsgeschwindigkeit wird zunehmen und auch Lösungen hervorbringen, die wir heute noch gar nicht auf dem Zettel haben.
Aber es ist ja auch ein Sinnbild im Hamburger Hafen, dass ehemalige Areale, die für fossile Energie standen, Kraftwerk Moorburg, die Hohe Schaar als Tanklager, Standort von Shell, umgewidmet werden sollen für eben erneuerbare Energien. Das ist ein langer Weg, wenn man das sieht, und auch sehr, sehr steinig. Wo sind da die größten Hürden, die noch zu nehmen sind aus eurer Sicht?
Die größten Hürden, die dabei noch zu nehmen sind, sind die Importverträge. MB Energy, das Unternehmen hieß früher Mabanaft, gehört der Hamburger Familie Weißer, ist der zurzeit größte potenzielle Importeur von grünem Ammoniak und Methanol. Ammoniak steht erstmal im Vordergrund, also grüner Wasserstoff in Form von Ammoniak. Und die Frage ist, wann fangen die an zu importieren? Das hängt wiederum von der Infrastruktur in Saudi-Arabien ab. Die Wirkungskette und die Herstellungskette ist sehr komplex. Hamburg ertüchtigt sich da, wo es kann, mit seiner Infrastruktur und ist bereit, diese Mengen oder neuen Mengen von erneuerbar erzeugten Energien aufzunehmen. Der Hafen bereitet sich darauf vor, das ist sehr wichtig, weil Infrastrukturaufbau sehr langwierig ist und kostspielig. Aber ich glaube, Hamburg wird darauf vorbereitet sein, diesen Strukturwandel in der Energiewirtschaft umzusetzen.
Wir haben in dieser Sendung, in dieser Journalistenrunde schon ein bisschen über das Thema Rüstung, maritime Rüstung gesprochen, aber über das Thema maritime Sicherheit noch nicht. Die Ostsee, wir erleben ist fast täglich, wird heimgesucht von Angriffen auf die Infrastruktur. Gerade erst in den ersten Tagen des Jahres sind wieder mal Datenkabel beschädigt worden in der Ostsee. Ist das etwas, wo wir uns darauf einstellen müssen, dass das Standard wird?
Hybride Kriegsführung, die wir heute sehen, kannten wir so nicht. Das ist ein Riesenproblem. Wir waren darauf nicht vorbereitet. Die deutsche Marine zum Beispiel setzt ihre Minenjagdeinheiten verstärkt dazu ein, auch kritische Infrastruktur auf der Ostsee zu schützen im Rahmen der NATO-Verbände, also von Datenkabeln, von Pipelines. Extrem wichtig finde ich, dass Finnland und Schweden der NATO beigetreten sind. Das schließt die Reihen der europäischen Staaten. Das sind beides sehr starke Armeen, sehr seeseitig orientierte Armeen. Ja, die Sicherheitslage in der Ostsee ist schwierig, ist prekär, weil Russland immer Zugang haben wird und will zu seinen Häfen in St. Petersburg und Ost-Luga. Und da muss die NATO und da muss auch Deutschland sicherlich deutlich mehr tun in Zukunft, um die Sicherheit aufrechtzuerhalten. Weil wir sind auf der Ostsee als Europäische Union und NATO sehr verwundbar.
Verwundbar ja nicht nur deswegen, weil wir letztendlich alles Anrainer sind, sondern wir haben ein Stück weit unsere Energiezukunft auch auf die Meere verlagert. Also vieles, was an Energieversorgung, Windräder, Leitungen ist letztendlich auf dem Meer, unter dem Meer. Ist das zu wenig beachtet worden in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, Katrin Lau?
Ist es. Also auch gerade das Beispiel Offshore-Windturbine. Olaf sagte es gerade, auf die hybride Kriegsführung waren wir nicht eingestellt. Also es werden vermutlich Dinge kommen, die wir uns jetzt auch noch nicht ausmalen können. Und dass die Sicherheit dieser Infrastrukturelemente oder dieser kritischen Infrastruktur nicht von Anfang an mitgedacht worden ist und auch jetzt immer noch nicht von Anfang an immer mitgedacht wird, das ist das große Problem. Also ja, wir haben da Dinge verschlafen, was ja aber auch im Prinzip mittlerweile durchaus erkannt worden ist.
Wir haben da Dinge verschlafen. Was muss jetzt passieren, damit wir die maritime Sicherheit von Anfang an mitdenken, beziehungsweise dass wir dann nachbessern? Fragen wir den Mann, der für die Marinezeitschrift schreibt, Eckhard Arndt.
Ich gebe noch mal ein Datum. 9/11. 9/11 führte dazu, dass wir zum Juli 2004 den ISPS-Code bekommen haben. Was bedeutete, dass mit einmal Hafenanlagen, Terminalanlagen nicht mehr für Otto-Normalverbraucher besuchbar war. Dann ist eine ganze Menge eigentlich nicht mehr passiert. Und jetzt sind wir so in einer Situation, wo wir eigentlich feststellen, dass wir an dieser Stelle Hafen, kritische Infrastruktur, absolut eine Achillesferse haben. Wir versuchen jetzt gegenzusteuern, aber wir sind auch noch lange nicht da, wo wir eigentlich jetzt schon sein müssten. Wir reden über das große Thema Drohnen. Da ist hier in Hamburg immerhin jetzt etwas getan worden. Wir sind auch mit der Gesetzgebung offensichtlich dabei, ein Regelwerk zu schaffen, das also tatsächlich auch gehandelt werden muss. Aber das Ganze muss natürlich weitergehen.
Wir haben viele Themen angesprochen in dieser Sendung und wir schauen alle gespannt auf Ende April. Da soll ja alles besser werden hierzulande. Die Nationale Maritime Konferenz steht an. Ich sehe hier ein Lächeln in dieser Runde. Diese Konferenz findet alle 2 Jahre statt. Eigentlich sollte sie letzten Februar stattfinden. Da kam uns aber die vorgezogene Bundestagswahl dazwischen. Jetzt, wie gesagt, in Emden Ende April. Es gibt einen neuen maritimen Koordinator, der kommt auch noch aus Hamburg. Christoph Ploss heißt der. Kurz als Schlussrunde, Was sind eure Erwartungen an diese nationale maritime Konferenz? Olaf Preuß.
Ich habe den Eindruck, die Bundesregierung hat die einmalige Chance, den Infrastrukturausbau mit wirklich guten Summen zu unterlegen aus dem Sondervermögen. Der Zentralverband der Seehafenbetriebe sagt, wir brauchen 15 Milliarden für die Ertüchtigung der Hafeninfrastruktur und davon 3 Milliarden für den militärisch relevanten Teil. Das sind keine großen Summen, wenn man das vergleicht mit dem gesamten Sondervermögen Infrastruktur von ungefähr 500 Milliarden Euro. Der Bund muss unbedingt beherzte Finanzierungszusagen machen für die kritische Infrastruktur an der Küste, und das Forum, das dafür am besten geeignet ist, ist die Nationale Maritime Konferenz. Dieses Jahr kann es wirklich vorangehen.
Eckhard Arndt, du nickst dazu?
Ja, ich nicke dazu. Diese Konferenz gibt es ja nun seit 2002 und es hat ja auch Zeiten gegeben, da wurde ein dickes Fragezeichen hinter der Veranstaltung gesetzt nach dem Motto, müssen wir uns das nochmal antun? Und ich stimme da auch Olaf zu, dass ich sagen würde, ja, wir haben jetzt Chancen. Und die müssen bitteschön auch genutzt werden. Also allein Sprechblasen reichen in dem Moment nicht. Und von daher hoffe ich, dass dort also in Emden auch tatsächlich Impulse gesetzt werden.
Katrin Lau. Die Nationale Maritime Konferenz ist sicherlich ein ganz wichtiges Instrument, um die Sichtbarkeit der maritimen Branche in Deutschland eben auch über diese 5 Küstenbundesländer hinaus weiter aufrecht zu erhalten. Grundsätzlich ist es ein wichtiges Branchentreffen. Da kommen die wichtigen, klugen Köpfe der Branche zusammen und können natürlich Impulse setzen. Ich sehe die NMK immer so ein bisschen als wichtigen Impulsgeber, erwarte da jetzt aber nicht, dass sich dann schon groß was ändern wird.
Wir sind gespannt, was in diesen Apriltagen, Ende April wird sein, in Emden auf der Nationalen Maritimen Konferenz passiert und werden das beobachten. Ich bedanke mich bei der Runde. Vielen Dank, Katrin Lau, Eckhard Arndt, Olaf Preuß, für diese 2 Stunden Hamburger Hafenkonzert. Ich weiß, wir könnten noch mindestens 3 Stunden weiterreden. Allein unsere Zeit ist um. Wir vertagen uns und sehen uns spätestens nächstes Jahr wieder. Vielen Dank. Das war das Hamburger Hafenkonzert für heute. Der Dank geht an unsere Gäste. Das waren Katrin Lau, Eckhard Arndt und Olaf Preuß. Am kommenden Sonntag geht es im Hafenreport unter anderem um die Polarstern. Das Forschungsschiff ist in der Antarktis und wir fragen nach, wie die Lage vor Ort im antarktischen Sommer ist.
Und wir schauen auf den Elbwald gegenüber von Övelgönne, der wahrscheinlich der Hafen-West-Erweiterung weichen soll. Dagegen rührt sich Protest. Für heute Ihnen allen einen schönen Restsonntag und starten Sie gut in die neue Woche. Tschüss, das sagen Dietrich Lehmann
und Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.